Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, dazu nehmen wir mal die Bibel zur Hand und schlagen auf im Lukas-Evangelium 7, Vers 11 bis 17. Lukas-Evangelium 7, Vers 11 bis 17. Ich lese aus der Luther 1912. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit dem Namen Nain hineinging, heißt auf Hebräisch lieblich, und seine Jünger gingen viele mit ihm und viel Volks. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn war seiner Mutter. Und sie war eine Witwe, und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselben, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Ich wiederhole das jetzt aus der Schlachtübersetzung. Und da der Herr sie sah, jammerte, oder das heißt hier, erbarmte sich der Herr über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an, und die Träger standen, und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf, fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam über sie alle eine Furcht an, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede von ihm erscholl in dem ganzen judäischen Land und in allen umliegenden Ländern. Ja, lass uns miteinander aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese Geschichte, die du uns hier aufzeigst. Du hast uns aufgezeigt, dass wir alle sterben müssen. Aber bei all dem haben wir sehen und dürfen wir sehen und erfahren es bis heute. Auch wenn wir sterben müssen, bist du bei uns. Wir sind nicht alleine. Du gehst mit uns auch diesen Schritt. Und als Kinder Gottes wissen wir, dass wir nur entschlafen. Nicht ewig sterben, sondern nur entschlafen. Und wir wollen dir herzlich danken für die Verheißung der Auferstehung der Toten. Daran glauben wir und wissen es gewiss, denn du hast uns verheißen. Und Herr, wir wollen dir auch danken, im Korintherbrief hast du gesagt, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Obwohl du, Herr Jesus, weißt alle unser Schicksal, möchtest du uns helfen, willst, dass wir mit all unseren Lasten und Nöten, Freuden und Freuden, dass wir dir alles bringen im Gebet. Du willst, dass wir lernen sollen, im Glaubenswachstum dir zu vertrauen und fest zu glauben. Ehe wir rufen zu dir, sagst du, Herr Jesus, weißt du schon alles. Und Herr Jesus, schenke Gnade in unserem Leben, in unserem Herzen, dass dein lebendiger Glaube und Vertrauen in unserem Herzen zunimmt. Dass, Herr Jesus, die Früchte des Geistes in unserem Herzen zunehmen. Herr Jesus, wir lesen auch, als du der Mutter des Jünglings begegnest, da erbarmtest du dich ihrer. Herr Jesus, dass wir heute vor dir stehen dürfen, ist nur, weil uns durch dich Erbarmung widerfahren ist. Herr, erbarm auch unsere Geschwister, die heute krank sind, die Hilfe brauchen, die nicht mehr weiter können, dass du sie herzlich ergreifst, sie tröstest, den Blick auf dich richtest, himmelwärts, aufwärts. Und du hast dieser Mutter das Gebet erhört und du hast dich ihrer erbarmt und du hast den Jüngling von den Toten auferweckt. Und so wollen wir dir danken auch heute, dass du Gebete erhörst und zu deiner Zeit eingreifst, zu deiner Zeit, wo du dich verherrlichen möchtest. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum 17. Teil unserer Predigtreihe zum Kolosserbrief hören wir auf Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Kolosser 3, die Verse 12 bis 17 zum Thema göttlich leben. Göttlich leben. Wir hören Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Der Mann der Apostel Paulus, die Geschwister in Kolosse, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Heute kommen wir nun ganz zu den Eigenschaften, die das Leben von Gottes Kindern positiv kennzeichnen sollten. Ganz wichtig hierbei ist, wir reden von Eigenschaften, nicht von Verhaltensweisen. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Wir reden von Eigenschaften und nicht von Verhaltensweisen, die wir beispielsweise am Sonntagmorgen kurz vor Erreichen der Kirchentür überstreifen und nach dem Amen wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, spätestens nachdem wir die Kirche verlassen oder vom Kirchenparkplatz gefahren sind. Es geht um Eigenschaften, also um Wesensmerkmale. Solche prägen unser Denken, Reden und Handeln dauerhaft. Nicht ausnahmslos vielleicht, aber eben doch wesentlich, eben weil es Wesensmerkmale sind. Was uns nicht wesentlich prägt, kann auch kein Wesensmerkmal sein. Diese Wesensmerkmale zeigen auf, was und wer wir sind, nämlich die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten. So beginnt unser heutiges Gotteswort. Das sind wir, liebe Geschwister, Auserwählte, Heilige, Geliebte. Darauf liegt die Betonung, wir sind's. Das werden wir nicht etwa, weil wir die Anweisungen Gottes befolgen. Wir sind's in Jesus Christus. Und weil wir es sind, deshalb kann nun dieses neue Leben auch in uns Gestalt gewinnen. So wie es Gottes Wesen entspricht und deshalb auch unser heutiges Thema. Göttlich leben. Dieses göttliche Leben sieht so aus, wie wir es nun hören, Vers 12. So habt nun angezogen ein mitleidendes, erbarmendes Herz, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Das sind göttliche Eigenschaften. So ist Gott. Und so begegnet er auch uns in Jesus. Diese Wesensmerkmale gehören damit nun auch zu unserem göttlichen Leben. Schauen wir uns diese Eigenschaften im Weiteren einzeln an. Da haben wir erstens das mitleidende Herz. So habe ich es übersetzt. Die Schlachter sagt herzliches Erbarmen. Tatsächlich redet die Bibel hier von den Eingeweiden. Denn das Herz ist in der Bibel ja der Sitz des Verstands symbolisch und der ist hier ausnahmsweise einmal nicht gefragt. Hier geht's, was in der Bibel eigentlich eher selten vorkommt, nun wirklich um die Gefühle, nämlich um das erbarmende Mitgefühl. Diesem mitleidenden Herzen, so wie wir diesen ersten Punkt überschrieben haben, diesem mitleidenden Herzen Jesu, begegnen wir beispielsweise vor den Toren Nains. Da kommt ein Leichenzug aus der Stadt, wir haben es als Schriftlesung gehört, Lukas 7, 11 bis 17. Jesus sieht die Not und den Schmerz dieser Witwe, die nun auch noch ihren Sohn verloren hat. Und dann lesen wir, da jammerte ihn derselben. So gibt es Martin Luther wieder. Als Jesus die Frau sieht, die hier allein und verlassen ihrem Kummer ausgeliefert ist. Wir sehen diesen Jammer auch an anderer Stelle, etwa im Blick auf das Volk. Matthäus 9, 36, da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ebenso beim Knecht, dem der Herr die 10.000 Talente Schulden erlässt, Matthäus 18. Da hat einer eine so große Last, unter der er zusammenbricht, das kann unser Herr Jesus nicht ungerührt mit ansehen. Da vergeht er schier vor Mitleid. Ebenso beim verlorenen Sohn, Lukas 15, Vers 20, lesen wir, da ihn der Vater sah, von Ferne. Da kommt diese jämmerliche Elendsgestalt zerlumpt, abgefragt, stinken 10 Meilen gegen den Wind, ein einziger Haufen Dreck und Elend. Da dreht's dem Papa den Magen um. Das kann er nicht mit ansehen. Da rennt er hin und nimmt den stinkenden Kerl in seine Arme. Das sind eher seltene Stellen in der Bibel, wo es wirklich ums Gefühl geht. Aber wir sehen, es sind besonders ergreifende, bewegende und innerlich erschütternde Szenen. In diesen Szenen sehen wir das mitleidende und erbarmende Herz unseres himmlischen Vaters. Was für ein Trost, was für eine Zusage. Gott sieht mich in meiner Hilflosigkeit und Verlorenheit und rennt los, was das Zeug hält, um mir zu helfen, um mich in den Arm zu nehmen, um mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. So haben es viele von uns, vielleicht mehr oder weniger alle, schon erlebt. So geht unser himmlischer Vater mit uns um. Und jetzt kommt das Thema göttlich leben. So sollen auch wir sein. Mehr noch, so sind wir, wenn wir wirklich zu Jesus gehören. Ziemlich sicher nicht immer und ausnahmslos, aber eben doch wesensmäßig. Hoffentlich nicht nur dann und wann, mal ausnahmsweise, das wäre nicht wesensmäßig. Wesensmäßig. Im Allgemeinen, in der Regel. Und dazu gehört als nächstes nach dem mitleidenden Herzen der zweite Punkt, die Güte. Das griechische Wort bezeichnet im Hauptsinn wörtlich eigentlich die Brauchbarkeit, dann im Weiteren die Rechtschaffenheit und schließlich die Güte im allgemeinen umfassenden Sinn. Es sagt also ganz grundsätzlich, dass etwas brauchbar richtig gut ist. Der Begriff Güte liegt bei uns in der Bedeutung nah an der Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Da steckt im griechischen Begriff sicher auch mit drin. Aber soweit ich diesen Begriff richtig verstehe, meint er eher die Tauglichkeit, die Qualität, die Eignung. Tauglich, geeignet ist etwas, was seinen Zweck erfüllt. In der Vorbereitung dachte ich an unsere alte Bohrmaschine. Die war durchaus auch ein Markenprodukt, aber eben nicht von der teuersten Sorte. Deshalb war sie leider auch nur bedingt tauglich. In eine mittelprächtige Wand bohrte die schon ganz tapfer ein Loch, aber bei einer soliden Betonwand, da musste ich mir doch einen ordentlichen Bohrhammer, zum Beispiel von Metabo, ausleihen. War jetzt kostenlose Schleichwerbung, vielleicht weiß Metabo das mit einer Provision zu honorieren. So ein ordentlicher Markenbohrhammer, darum geht's, der geht auch in harten, festen Beton rein wie Butter. so ein Teil taugt richtig was. Damit sind wir bei unserem biblischen Begriff Tauglichkeit. Und ich denke, genau das ist hier gemeint. Also nicht der Metabo-Bruchhammer, sondern die Bedeutung des biblischen Worts Güte. Das Teil hat Qualität, das taugt etwas. Und so soll unser göttliches Leben auch sein. Wieder gilt mehr noch, so ist unser Leben tauglich, wenn wir den echten, durch den Heiligen Geist wiedergeborene Gotteskinder sind. Dann taugen wir was. Liebe Geschwister, und lassen wir unserem Teufel auch nie was anderes einreden. Ganz egal, wie äußerlich unbedeutend, unscheinbar unser Leben auch sein mag. Wir sind von Gott in Jesus Christus tauglich gemacht. Wir taugen was. Wir sind geeignet für Gottes gutes Werk, jeder, der zu Jesus gehört. Und da schließt sich dann auch der Kreis zwischen der Güte und der Tauglichkeit, denn es ist ganz logisch, nur wer auf göttliche Weise gütig ist, der kann auch für Gottes Werk tauglich sein. Damit kommen wir zum dritten, zur Demut und Sanftmut. Zwei Punkte im dritten Punkt miteinander zusammengefasst. Wörtlich ist die Demut das von sich selbst Geringdenken. Von sich selbst Geringdenken. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich hatte vor Jahren ein Telefonat mit einem Mann, der ebenfalls unter den Zuständen in unserem Land extrem litt und leidet. Er wollte von mir wissen, was denn von christlicher und kirchlicher Seite hier an Kräften zur Verfügung steht, um mancher Not in diesem Land auch von der geistlichen Ebene entgegenzuwirken. Was ich ihm geantwortet habe, brauche ich hier nicht zu erzählen. Ermutigend war es nicht. Allzu viel Hoffnung, dass da viel Kampfkraft, viel geistliche Tauglichkeit da ist, konnte ich ihm nicht in Aussicht stellen. Ich habe ihn dann im Gegenzug gefragt, es gibt doch so viele alternative Internetplattformen, so viele Menschen und Gruppen, die genau sehen, was hier abläuft, die haben doch Kontakte, die haben Infrastruktur, die haben Netzwerke. Warum tun die sich nicht zusammen? Gemeinsam könnten die alle miteinander doch richtig was bewegen. Und ich denke an viele Bilder auch der Natur. Ich habe sie in der Vergangenheit schon mal verwendet. Es gibt viele Beispiele, wo sich relativ einfache, schwache Tiere zusammentun und gemeinsam einen mächtigen Gegner widerstehen und in die Flucht schlagen können. Gemeinsam könnten die doch richtig was bewegen. Was war seine Antwort? Und die hat direkt mit dem Stichwort Demut zu tun. Weil im entscheidenden Augenblick keiner bereit ist, wirklich Abstriche an seinen Zielen und Vorstellungen zu machen. Weil sich jeder selber für den Größten hält. Keiner will hinter dem anderen zurückstehen. Und dann gehen wir lieber gleich alle miteinander unter, als dass es irgendeinen geben könnte, der dann nicht mitbekommt, dass ich es war, der die Welt gerettet hat. Jeder will selber im Vordergrund stehen, der Bedeutendste, der Wichtigste sein. Und da werden die eigenen Interessen gegen das Gemeinwohl knallhart durchgesetzt. Und da sind wir dann unmittelbar beim nächsten Stichwort, bei der Sanftmut, die hier zusammengefasst ist mit der Demut. Sanftmut ist eben nicht knallhart egoistisch. Demut und Sanftmut, liebe Geschwister, haben enorm viel miteinander zu tun. Deshalb stehen die beiden hier auch ganz nah zusammen. Wo ich in Demut meine eigenen Grenzen und Schwächen erkenne, da kann ich auf die Grenzen und Schwächen des anderen auch sanftmütig reagieren. Das ist übrigens ein Grund, warum Menschen, die besonders begabt sind oder sich zumindest für besonders begabt halten, oft so wenig Sanftmut besitzen, weil sie kein Verständnis für die Schwächen ihrer Mitmenschen haben. Wir sehen, Demut und Sanftmut sind gewissermaßen eineiige Zwillinge. Die Sanftmut ist ohne die Demut wohl so gut wie nicht zu haben. Und das gilt auch für die nächste göttliche Eigenschaft. Viertens, die Geduld. Wörtlich ist das die Geduld, die langanhaltende Leidenschaft. So der griechische Begriff wörtlich übersetzt. Die langanhaltende Leidenschaft, der Langmut, wird er teilweise übersetzt, der anhaltende Mut, der sich auch von allerlei Widrigkeiten, zähen Umständen nicht unterkriegen, nicht müde machen lässt. Und dann eben auch die Ausdauer im Ertragen von Übel. Und vor allem Gottes anhaltende Leidenschaft für so jämmerliche Sünder, wie wir es sind. Da braucht es schon einen langen Atem, liebe Geschwister, um uns auf die Dauer zu ertragen. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Geduld Gottes mit seinen ungehorsamen Geschöpfen. Sicher auch eine Geschichte von Beispielen, wo ihm da und dort mal, siehe Sinnflut, der Geduldsfaden reißt, wo er sagt, jetzt ist das Maß voll. Denken wir zunächst positiv im Blick auf die lang anhaltende Geduldleidenschaft zurück an die Kanaaniter. Die hatten furchtbare Gebräuche, wie viele andere Heiden auch. Menschenopfer für die Götter waren quasi an der Tagesordnung. Ihre Kinder ließen sie durchs Feuer gehen, das heißt, sie haben ihre Kinder für die Götter verbrannt. Und Gott hat schon Jahrhunderte zugeschaut. Und dann nach Jahrhunderten solch gräulichen Verhaltens, sagt er dem Abraham, 1. Mose 15, dein Volk kann dieses Land noch nicht gleich in Besitz nehmen. Erst müsst ihr noch für Jahrhunderte in die Sklaverei, denn das Maß der Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Liebe Geschwister, für mich ist diese Stelle immer wieder ein beeindruckendes Zeugnis der menschlichen Vorstellungen, der für menschliche Vorstellungen unvorstellbaren Güte Gottes. Die Geduld Gottes mit dem Sünder sprengt schlichtweg jedes menschlich Denkbare. Das ist ganz wichtig zu sehen im Zusammenhang mit dem Zorn und mit dem Gericht Gottes. Es gibt viele bibelkritische Menschen, die meinen, sie müssten Gott wegen der Vernichtung der Kanaaniter kritisieren. Sie jammern, wie kann Gott nur so brutal sein, dass er den Israeliten den Befehl gab, die Kanaaniter umzubringen. Was für einen brutalen Gott lehrt das Alte Testament? Kein Mensch, gerade von dieser Sorte, fragt, wie konnte Gott in seiner Liebe und Gerechtigkeit nur so unfassbar geduldig sein, dass er die Amoriter viele, viele hundert Jahre diese Wüstensünden treiben ließ, massenhaft Menschenopfer und andere Schandtaten vollbringen ließ, bevor er mit eiserner Faust reingeschlagen hat. Wir fragen doch heute im Blick auf das Unrecht dieser Tage eher im zweiten Sinn. Wieso lässt Gott dem Unrecht denn so viel Raum? Weil das Böse ausreifen muss zum Gericht, bis es das Vollmaß der Sünde und damit die Gerichtsreife erreicht hat. Wir sehen, wir nehmen diese Geduld Gottes sehr gespalten wahr. Wenn wir auf der Seite derer sind, die Unrecht leiden, dann klagen wir Gott an wegen seiner Geduld mit dem Sünder und rufen, Herr, schlag doch endlich drein, zieh die Bösen zur Rechenschaft. Das dürfen wir. Die Seelen der Märtyrer am Fuße des Altars im Thronsaal Gottes tun das auch. Wie lange müssen wir noch warten, Herr? Aber wenn wir selbst Böses getan haben, dann sind wir doch von Herzen dankbar für diese Geduld und Langmut Gottes. Wenn Gott Sünde immer so unmittelbar strafen würde wie bei Ananias und Sapphira, liebe Geschwister, wer wäre von uns heute Morgen dann noch hier? Dass wir heute hier sind, ist nur ein Zeichen seiner Geduld. Dass er trotz aller Bosheit und Schlechtigkeit der Menschen, trotz aller Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit dieser Welt noch kein Ende gemacht hat, dass er heute noch einlädt, lockt und retten will, dass immer noch unfassbarerweise Zeit der Gnade ist. Auch Zeit der Gnade denen gegenüber, die heute ganz tief ins Böses tun verstrickt sind. Auch die lädt er immer noch ein und sagt, Mensch, Leute, lasst davon ab, kehrt zu mir um. Findet Heil in mir. Lasst ab vom Bösen. Immer noch Zeit der Gnade. So groß ist die Geduld Gottes mit uns. Und so soll auch unsere Geduld mit unserem Nächsten sein. Ganz besonders in der Gemeinde. Vers 12 hat uns die Stichworte genannt. Die Verse 13 bis 17 führen diese Stichworte konkret weiter aus. Vers 13, und ertragt einander. Auch in der christlichen Gemeinde geht nicht alles glatt. Auch zwischen Christen kommt es zu Schuld. Auch Glaubensgeschwister können einander auf die Nerven gehen. Und in der Ehe sieht es ja bekanntlich nicht anders aus. Da sind wir uns nicht nur jeden Tag Anlass zur Freude, da fallen wir uns auch manchmal zur Last. Und deshalb ist die Mahnung so wichtig, ertragt einander. Und die nächste Mahnung, vergebt euch. Geht gnädig miteinander um. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr auch euch Gnade erwiesen hat, so auch ihr. Über das Thema Vergebung habe ich schon mehrere Predigten gehalten. Deshalb gehen wir gleich weiter zum nächsten. Diese Predigten sind im Predigtarchiv zu finden. Weiter zu Vers 14. Über all dies habt angezogen die Liebe, die das Band der Vollständigkeit, der Vollendung ist. Der Begriff für Band, der hier verwendet wird, stammt aus der Seefahrt, geht hier aber nicht um das blaue Band als Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung. Dieser Begriff bezeichnet vielmehr Verbindungen, die verschiedene Schiffe, also einen Schiffsverband, zusammenhalten. An anderer Stelle im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 19, bezeichnet dieser Begriff die Sehnen des Körpers, die Bänder. Wenn die reißen, das hat vielleicht mancher an seinem Knie, Fußballer sind da sehr gefährdet, schon schmerzhaft festgestellt, dann fehlt der wesentliche Kontakt zwischen Ober- und Unterschenkel. Dann wird das mit dem Gehen viel schwieriger. Dieses Band, von dem Gottes Wort hier redet, ist ein lebensnotwendiges Teil. Ohne das fliegt die Gemeinde, fliegt alles auseinander, ohne die Liebe. Verhaltensweisen, also die aus der Liebe kommen, über alles zieht an die Liebe. Verhaltensweisen, die aus der Liebe kommen, sind die Bänder, die das ganze Schiff Gemeinde zusammenhalten. Wie auch Ehen, Familien oder auch ein Volk. Die Liebe und das, was zur Liebe gehört, sie ist das, was zusammenhält. Das leitet unmittelbar über Vers 15 unter Friede Christi, regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Zum Frieden und zur Einheit ist die Gemeinde berufen. Das kann aber nur klappen, wenn jeder in der Gemeinschaft entsprechend handelt, wenn sich jeder von der Liebe Gottes entsprechend prägen lässt. Dann ist der Friede Christi der Kampfrichter, so der griechische Begriff. Regiere heißt eigentlich wörtlich den Kampfpreis erteilen oder auch Schiedsrichter sein. Ich finde das sehr aufschlussreich. Denn tatsächlich stehen wir in der Jesus-Nachfolge ja in einem sehr vielfältigen Kampf und dieser Kampf soll im Frieden Christi geführt werden. Das heißt eben auch, wenn wir mit dem Bösen zu tun haben, dem Bösen begegnen, dass wir uns nicht dem Bösen entsprechend verhalten, sondern das Böse mit Gutem besiegen. Und dieser Friede Christi, in dem wir den Kampf führen, der teilt uns dann auch den Kampfpreis zu, nämlich die Einheit der Gemeinde, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Zum Frieden in einem Leib. Und da ist das Zahlwort 1 ganz ausdrücklich betont. Das heißt also nicht in irgendeinem x-beliebigen, sondern in einem einzigen Leib. Das heißt sicher nicht, dass es auf der ganzen Welt nur eine einzige kirchliche Institution geben dürfte, aber die Gemeinde vor Ort sollte eigentlich eine sein. Auch wenn sie sich der Zahl halber in einer großen Stadt, zum Beispiel schon zur Zeit der Apostel und in den ersten Jahrhunderten der Verfolgung vielleicht sogar in 100 Hausgemeinden oder mehr versammelt hat, verborgen, verdeckt, da hin und her in den Häusern, so soll sie doch ein Leib sein. Zusammengefügt in der Einheit der Lehre und in der Einheit der Liebe. Wie viel, liebe Geschwister, wird da ständig durch falsche Lehre und Lieblosigkeit zerstört? Und hängt dann wieder ganz viel mit Demut, mit Sanftmut und vielen anderen Dingen, mit Brauchbarkeit zusammen. Falsche Lehre. Wo hat falsche Lehre ihren Hintergrund? Durchs Fehlen. Im Fehlen der Demut. Dass so viele heute meinen, sie müssten ihre Sonderfündlein ausgraben und mit diesen Sonderfündlein die Gemeinde spalten. Wie viel Gemeinschaft ist nicht möglich, weil alle möglichen Leute ihre Sonderfündlein pflegen? Damit genau dies nicht geschieht, folgt die nächste Mahnung, Vers 16, das Wort Christi, nicht die Sonderfündlein, liebe Geschwister, nicht die Sonderfündlein, nicht Gemeindetraditionen. Wie viel an Gemeinschaft ist nicht möglich, das erleben wir auch in unserem Netzwerk seit Jahren, wie viel Gemeinschaft ist nicht möglich, weil das Mitgebrachte, die Tradition, das Überlieferte reichlich wohnt im Einzelnen und nicht das Wort Christi. Das Wort Christi wohne unter euch reichlich, in aller Weisheit lehrend und ans Herz legend, Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder wohlwollend singend, in euren Herzen dem Herrn. Ich greife an dieser Stelle schon vor, das ist der Hauptsatz. Das Wort Christi wohne unter euch reichlich. Das sogenannte regierende Verb, von dem alles andere abhängt und alles andere, ich habe es ganz bewusst wörtlich versucht zu übersetzen, sind Partizipien. Leider auch in der Schlachter ist es nebeneinander gestellt, als wären dann der zweite Teil lehrt, ermahnt und so weiter, als wären das neue eigenständige Sätze, sind es nicht, sondern die führen nur aus, auf welche Weise das Wort Christi unter uns reichlich wohnen soll. Das ist der Hauptsatz. Wenn man diesen Wort so hört mit den Stichworten Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, lieblich in euren Herzen, dann könnte man schnell den biblischen Befehl sehen zu gefühlsschwangeren Lobpreisabschnitten. Und man hätte damit haarscharf vorbeigesehen, weil nicht richtig hingesehen. Es gibt zwei Worte, die diese Aussage deutlich in eine andere Richtung schieben, nämlich lehrt und ermahnt euch. Es geht auch beim lieblichen Singen geistlicher Lieder keineswegs um gefühlsmäßige Verzückung, sondern um Lehre und Ermahnung. Recht gesehen ist gegen Lobpreis- und Anbetungslieder nichts Grundsätzliches einzuwenden und die christlichen Gesangbücher sind ja seit Jahrhunderten voll davon. Nur dürfen wir beim Singen von Lobpreis- und Anbetungsliedern nicht außer Acht lassen, wofür sie da sind, nämlich nicht zur Hebung der Stimmung, insbesondere der jüngeren Generation, sondern zum Lob Gottes. Und deshalb kann es grundsätzlich auch nicht auf den musikalischen Stil ankommen, sondern auf den Inhalt. Denn durch den Inhalt der Lieder werden wir in aller Weisheit gelehrt. Durch den Inhalt der Lieder wird uns geistliches Denken und Handeln ans Herz gelegt, so sinngemäß das Ermahnen. Nous ist in der Bibel ja der Verstand, das Denken, die Vernunft, bildhaft das Herz. Das einzige Hauptverb, ich hatte schon gesagt, das den Rahmen für alles Weitere absteckt, ist die Aussage, das Wort Christi wohne reichlich in seiner Fülle unter euch. Die weiteren Verben, lehrend ans Herz legend, singend, sind alles Partizipien, die das ausführen, in welcher Weise das Wort Christi unter uns wohnen soll. In all diesen Teilaussagen geht es um die Fülle des Wortes Christi in uns. Nicht um Stimmung und nicht um musikalische Vorlieben. Muss man auch seit vielen Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten, den Gemeinden ohne Ende einhämmern. Wie viel Streit, Spaltung, Uneinigkeit, Unfrieden gibt es allein seit Jahren und Jahrzehnten völlig unbiblisch um diese Fragen. Und wir müssen festhalten, es gilt in beide Richtungen. Es gibt Menschen, die bevorzugen geschmacklich mehr die klassische Richtung, dazu gehöre ich zumindest ein Stück weit auch. Den Krach sogenannter Rockmusik mag ich gar nicht, sage immer, da wird sogar bei den Milchen, bei den Kühen die Milch sauer. Und in christlichen Gottesdiensten hat der wenig bis gar nichts zu suchen. Andere bevorzugen geschmacklich eher die neueren Melodien und Rhythmen, manchmal Sakropop genannt, heilige Popmusik würde man es übersetzen. Gefällt mir teilweise auch gut, wenn die Rhythmen und Melodien noch melodiös singbar sind, was bei vielen Liedern der letzten Jahre nach meiner Wahrnehmung immer weniger der Fall ist. Da haben dann selbst gute Musikteams größte Schwierigkeiten, solche Lieder sauber zu singen und außer den Musikteams, die sie eingeübt haben, kann in der Gemeinde so gut wie keiner mitsingen. Dann ist der Sinn von gottesdienstlichem Gesang, Lob Gottes und so weiter, komplette Mentor verfehlt, denn meine ganze Konzentration darauf ausgerichtet sein muss, dem, was man da Melodie und Rhythmus nennt, zu folgen und den Text mit den Noten in Einklang zu bringen, dann bleibt das Wort Christi unter euch reichlich wohnt. Komplett auf der Strecke, dann kann ich mich mit diesem Wort nämlich gar nicht mehr gedanklich befassen. Da hat mein Hirn überhaupt keinen Millimeter Platz mehr für. Ich führe das aus, um deutlich zu machen, es geht nicht um den musikalischen Stil. Es geht nicht um die Frage moderne Lobpreis und Anbetungslieder oder alte Choräle. Es geht um den Inhalt. Es geht um das Wort Christi darin. Ich sage immer wieder, wenn wir den Sinn von bestimmten Dingen kapieren, dann würde sich ganz viel Streit von selber erledigen. Es geht um den Inhalt, es geht ums Wort Christi. Denn es geht ja um den Herrn und nicht um uns. Singend in euren Herzen dem Herrn, nicht dem gottesdienstlichen Publikum. Und das kann es sowieso ja gar nicht geben, dieses gottesdienstliche Publikum, denn im Gottesdienst gibt es kein Publikum. Auch ein Missverständnis vieler vermeintlicher Gottesdienste heutzutage. In einem wirklichen Gottesdienst gibt es nur eins. Lassen wir vielleicht mal Evangelisationsabende weg. In einem wirklichen Gottesdienst gibt es nur eins, der da versammelt ist, die anbetende Gemeinde. Moderne Gemeindeaufbaukonzepte verkennen das leider oft, wenn nicht in der Regel. Und es geht dabei um die alles entscheidende Frage, lassen wir uns, wir sind bei den geistlichen Liedern, lassen wir uns von dem prägen, was wir so vollmundig singen. Vor Jahren in unserer letzten landeskirchlichen Gemeinde gab es auf einmal von einigen Mitarbeitern erheblichen Widerstand gegen Gott als den Herrn. Ja, die wollten irgendwo Gott nicht mehr den Chef sein lassen. War völlig verdutzt, völlig überrascht, habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich dieses Phänomen überhaupt fassen konnte. Und dann habe ich meinen lieben Mitarbeitern gesagt, ihr singt doch mit Begeisterung in den modernen Lobpreisliedern von Gottes Majestät, dem alle Macht und Ehre gebührt, zum Beispiel Majestät, wunderschönes Lied, Majestät, herrliche Majestät, er allein wird König sein für alle Zeit. Oder anderes schönes Lied, jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass Jesus ist der Herr, Kyrios ist Jesus Christus, steht auch bei uns neben dem Kreuz. Und dann macht der Rabatz, wenn das in eurem Leben Wirklichkeit werden soll. Merkt doch, wie solche Vorgänge zeigen, wie wenig solche Lieder dann leider, das liegt aber nicht an den Liedern, das liegt an den Leuten. Wie wenig solche Lieder dann leider oft zur Lehre gesungen werden, die Leute, sondern zur emotionalen Auferbauung. Wenn es die Leute zur Lehre gesungen hätten, Majestät, herrliche Majestät, er allein wird König sein für alle Zeit, auch in meinem Leben, dann hätte so ein Thema überhaupt gar nicht aufkommen können. Jedes Knie soll sich beugen, auch meine. Jede Zunge soll bekennen, auch meine. Dass Jesus ist der Herr, wäre so ein Thema, dass man mit dem Herrsein Gottes Probleme hat, völlig undenkbar. Also auch die Lieder sind dazu da, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt in seiner ganzen Fülle. Und das betont dann Vers 17 abschließend doch mal ganz genau, worum es geht. Und alles, was jemand auch immer tun mag in Wort und Tat, alles im Namen des Herrn Jesus, danksagend dem Vater durch ihn. Jetzt alles, was wir tun, im Namen des Herrn Jesus, alles danksagend dem Vater. Unser gesamtes Reden und Handeln, was immer wir tun und sagen, soll im Namen Jesus sein. Denn wir reden und handeln in seinem Auftrag, durch ihn, in seiner Kraft und Vollmacht. Er ist der Herr. Und wir tun das alles danksagend dem Vater. Und dieser Dank umfasst all die Geduld, die Sanftmut, die Güte, das mitleidende und erbarmende Herz des Vaters hat all das vor Augen, was wir gerade gehört haben. Auch die Tatsache, dass das alles nun auch unser Wesen als Gotteskinder ist. Und wir sagen, danke, himmlischer Vater, dass du uns zu solch neuen Menschen gemacht hast, die zu deiner Ehre leben, göttlich leben. Das dürfen auch wir, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten noch miteinander und ich bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Gott und Vater, ja, du hast uns berufen, göttlich zu leben. Dein Wesen soll auch unser Wesen prägen. Dein Denken soll unser Handeln, unser Denken prägen, dein Handeln, unser Handeln. Denn du wohnst in uns, wenn wir wirklich zu dir gehören. Und so loben und preisen wir dich, Herr, dass wir es wissen dürfen, es ist auch so. In dem Moment, in dem wir dich als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, wirklich angenommen, nicht nur mit einem Lippenbekenntnis, sondern ehrlich und wahrhaftig, da bist du ja in unser Leben hineingekommen, mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist und prägst uns nun von innen heraus. Und da müssen wir nicht mehr uns vor deinem Wort in Deckung bringen, in Acht nehmen, weil es ja keine Anforderung an uns mehr ist, die von außen an uns herantritt, sondern es ist ein Wollen, das du in unser Herz hineingelegt hast. Gott wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Dein Werk ist's. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns im Vertrauen diesem Werk öffnen und es nicht im Kleinglauben, im Misstrauen abwehren und lieber unsere eigenen Wege gehen. Ja, du siehst, wie viel von diesem göttlichen Leben in unserem persönlichen Leben auch in unserer Gemeinde immer wieder noch fehlt. Wie es uns oft schwerfällt, wirklich demütig zu sein, wie es uns oft schwerfällt, sanftmütig zu sein, auch mit den Fehlern, nicht nur unserer weltlichen Mitmenschen, sondern auch unserer Glaubensgeschwister, auch den Menschen vielleicht in der Gemeinde. Wir bitten dich, dass wir auch da lernen, noch viel göttlicher zu leben. Auch im Dank sagen, Herr. Auch für all das, was es an Widrigkeiten im Alltag immer wieder gibt. Es ist ja nicht das dazu da, dass du uns das Leben schwer machen möchtest, sondern du willst uns dazu führen, das alles dankend aus deiner Hand anzunehmen, dir wirklich grenzenlos zu vertrauen als dem himmlischen Vater und dann auch göttlich lebend in dieser Welt Licht und Salz zu sein, wozu du uns berufen hast. Und darum wollen wir dich auch weiterhin bitten, dass du auch unsere Gemeinde Licht und Salz sein lässt bis zum Tag der Entrückung. Und wollen dich loben und preisen für deine Gegenwart. Amen.
Wir erheben uns gemeinsam zum Gebet, das der Herr uns gemeinsam gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehe nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.